Der Hinterhalt von Manni Beckmann. Gefunden bei Jokers Historica, wo es jeden Monat neue historische Kurzgeschichten gratis gibt. Gelesen von Matthias Ubert. Heinrich Vogelsang hatte das Aussehen eines wilden und grobschlächtigen Kerls, aber das Gemüt eines friedfertigen und herzenguten Kindes. Er war Müller von Beruf und ein Hühne von Mann. Die schwieligen Hände erinnerten an die Pranken eines Bären, und sein ganzer Körper war übersät mit runzligen Blatternarben, die ihn noch furchterregender wirken ließen. Inwendig jedoch war er so harmlos und genügsam wie die Schafe, die ringsum durch die karge münsterländische Heide zogen und dem Regenwetter trotzten. Als Vogelsangs Nachbarn, zwei alte Kötterbauern, den stämmigen Müller fragten, ob er einen guten Freund in seinem Wagen ein Stück des Weges mitnehmen könne, da nickte er sofort, stellte keine Fragen und sagte, der Mann solle sich bereithalten. Am Nachmittag wolle er aufbrechen, um vor Anbruch der Dunkelheit bei seinem Onkel in Altheim zu sein. Während der Fremde, der sich nur mit seinem Vornamen Johann vorgestellt hatte, neben dem Müller auf dem Kutschbock saß, plauderte dieser ununterbrochen und gut gelaunt daher. Er freue sich, einen Weggefährten bei sich zu haben, denn er reise ungern allein durch die unwirtliche Heide und genieße die Anwesenheit eines Mitmenschen. »Ganz meinerseits«, erwiderte der Mann namens Johann. Während der gesamten Fahrt kamen ihm lediglich nichtige Floskeln über seine Lippen. »Ach, was ihr nicht sagt. Das ist ja interessant. Wohlgesprochen. Sieh einer an.« Vogelsang schien es nicht zu stören. Er wollte nichts über seinen schweigsamen Begleiter in Erfahrung bringen. Auch dass der blasse und nachdenklich wirkende Mann offensichtlich verletzt war und sein linker Arm unter seinem Mantelrock versteckt hielt, kommentierte er nicht weiter. Der Müller wusste natürlich, dass vor kurzem die gotteslästerlichen Wiedertäufer von Münster blutig niedergerungen und vom Bischof in die Flucht geschlagen worden waren. Es hätte ein wahres Gemetzel gegeben. Selbst Kinder und Frauen wären wie Vieh abgeschlachtet worden, hieß es. Und es lag für Vogelsang auf der Hand, dass dieser streng dreinblickende Johann etwas mit den Vorfällen in der Bischofsstadt zu tun hatte. Doch er drang nicht weiter in ihn und erzählte stattdessen, weshalb er auf dem Weg zur holländischen Grenze war. In dem kleinen Kirchspiel Ahlbeck, etwa 2 Meilen hinter Altheim und umgeben von unzugänglichem Moorland, gab es eine alte, verwaiste Wassermühle. Der langgediente Müllermeister Vogelsang hatte vom Bischof, dem die Mühle gehörte, den Auftrag bekommen, das Gebäude von Grund auf zu renovieren und die Wassermühle wieder in Betrieb zu nehmen. Der Bischof hatte Vogelsang ein mit Siegel versehenes Sendschreiben sowie ein Säckchen mit 9 Silbertalern für die ersten Bauarbeiten ausgehändigt und ihm aufgetragen, sich umgehend ins Grenzgebiet aufzumachen.
»Sieh nur«,
sagte Vogelsang und reichte Johann das Ledersäcklein.
»Alles voller Taler, Halbtaler und Schillinge, noch glänzend. Stammt wahrscheinlich aus der Kriegskasse des Bischofs.«
»Ihr solltet das Geld nicht jedem Fremden zeigen«,
erwiderte Johann und hob abwehrend die Hände, als hätte er Angst, das Geld des Bischofs zu berühren.
»Ihr seid doch kein Fremder«,
sagte Vogelsang und steckte das Säckchen wieder in den Mantel.
»Die Freunde meiner Nachbarn sind auch meine Freunde. Ich vertraue euch.«
»Das ehrt euch«, sagte Johann. »Dennoch solltet ihr vorsichtiger sein.«
»Da mögt ihr ja recht haben«,
erwiderte der andere achselzuckend und lachte.
»Aber so bin ich nun einmal. Wo bleibt denn der Spaß, wenn man niemandem mehr trauen kann?«
Dann erzählte er, was er über die Albecker Wassermühle wusste und warum sie seit Jahren eine Ruine war. Angeblich lag ein Fluch auf der Mühle, die in den letzten Jahren gleich mehrmals niedergebrannt, von Räubern überfallen oder sogar in die Luft geflogen war. Die Gerüchte über den Fluch der Mühle hatten sich bis zu Vogelsang herumgesprochen. Wandernde Müllerburschen trugen solche Gräuel- und Gruselgeschichten gerne in alle Himmelsrichtungen. Zwar war der Müller noch nie in Ahlbeck gewesen und kannte niemanden in dem Dorf, doch er lachte über die Schauermärchen und hielt das Ganze für dummes Gerede, nichts als abergläubische Müller mehr. Als die Dämmerung einsetzte, hatten sie die dichten Wälder südwestlich von Altheim erreicht. Der Weg schlängelte sich durch unwegsames Gelände, der Wagen polterte über Wurzelwerk, die Laubbäume und Büsche standen wie undurchdringliche Wände am Wegesrand. Die Äste stießen über den Weg zusammen und bildeten ein Laubdach. Es war so finster, als wäre die Sonne bereits untergegangen.
»Bald haben wir den Wald passiert«, sagte Vogelsang. »Dann ist es nicht mehr weit bis Altheim.«
»Ich kann euch nicht in die Stadt begleiten«, sagte Johann und starrte zu Boden. »Ich werde mir ein Quartier außerhalb der Stadtmauern suchen. Es ist eine laue Sommernacht und der Himmel reicht mir als Bettdecke.«
»Das kommt doch gar nicht in Frage. Mein Onkel wird euch aufnehmen, wie es die Gastfreundschaft gebietet«,
erwiderte Vogelsang verwundert.
»Außerdem ist er bettlägerig und nicht in der Lage, neugierige Fragen zu stellen. Und niemand wird euch belästigen. Ich verbürge mich für eure Sicherheit in seinem Haus.«
»Das weiß ich sehr wohl zu schätzen, dennoch würde ich es vorziehen, die Stadttore nicht zu passieren«, sagte Johann mit finsterer Miene. »Ich habe meine Gründe und ich bitte euch, diese nicht zu hinterfragen. Außerdem will ich euch nicht in Schwierigkeiten bringen. Es ist zu eurem Besten.«
Vogelsang zuckte mit den Schultern und schwieg. Johann starrte derweil zum Himmel und wandte sich an Gott, der ihn in den letzten Wochen so hart bestraft hatte, als hätte er etwas Unrechtes getan. Als wäre das Reich Zion, das sie in Münster errichtet hatten, tatsächlich Teufelswerk gewesen, wie es der Bischof behauptete. Andererseits hatte der allmächtige Gott dafür gesorgt, dass Johann als einer der wenigen aus der umlagerten Stadt flüchten konnte. Und so sah er es als seinen göttlichen Auftrag an, sein Wirken fortzusetzen, Taufgesinnte zu finden und um sich zu scharen. Seitdem Johann erfahren hatte, dass der Müller über Nacht in Altheim bleiben wollte, hatte er sich das Hirn zermartert, wie er weiter vorgehen wollte. Sein Ziel war die holländische Stadt Deventer. Dort gab es eine kleine Täufergemeinde. Hier würde er für eine gewisse Zeit Unterschlupf finden und in sich gehen können, um seiner inneren Stimme und dem Wort Gottes zu lauschen. Dass der Müller ausgerechnet Ahlbeck als Ziel seiner Reise angegeben hatte, war Johann wie ein göttliches Zeichen erschienen, denn der kleine Ort an der Grenze lag auf halbem Wege nach Deventer. Wenn Johann unerkannt bis Ahlbeck und von dort über die Grenze gelangen würde, so seine Überlegung, wäre die Flucht geglückt. Die Stadt Altheim mit der bischöflichen Burg und dem Sitz des Drosten musste er allerdings meiden wie die Höhle des Löwen.
»Jesus!«
wurde Johann durch einen Ausruf des Müllers aus seinen Gedanken gerissen. Beinahe im selben Moment scheute das Pferd und sprang zur Seite. Ein Keiler war seitlich aus dem Dickicht gestürzt und dem Pferd laut quiekend vor die Hufe gelaufen. Der Wagen schlingerte, Vogelsang zerrte an den Zügeln und knallte mit der Peitsche. Und wieder bäumte sich das Pferd auf. Der Wagen machte einen Satz und geriet mit dem rechten Rad in den Graben neben dem Weg und kippte zur Seite. Und im nächsten Augenblick landeten die beiden Männer im Gebüsch. Johann nahm es vor Schmerz den Atem. Er war auf seine linke Schulter gefallen. Es fuhr ihm heiß wie Feuer über den Rücken. Schweiß stand auf seiner Stirn und er hatte Mühe, sich zu orientieren.
»Habt ihr euch wehgetan?«
fragte Vogelsang, der sich bereits aufgerappelt hatte und dem anderen auf die Beine half. Johann schüttelte den Kopf und biss sich auf die Zähne.
»Das Rad ist hin«,
sagte Vogelsang und deutete zu dem auf der Seite liegenden Wagen. Das rechte Rad hatte sich aus der Verankerung gelöst, war von der Achse gesprungen und lag unter dem Fahrgestell, und außerdem waren zwei Speichen gebrochen. »Und nun?« fragte Johann, nachdem er wieder zu Atem gekommen war.
»Kümmert euch um das Pferd«,
sagte Vogelsang und kroch unter den Wagen.
»Ich schiebe von der Seite.«
Er stemmte sich mit dem Rücken gegen das Fahrgestell, während Johann das sichtlich verängstigte Tier wieder auf die Beine brachte. Tatsächlich schafften sie es, mit Mannes- und Pferdekraft den Wagen aus dem Graben zu ziehen. Doch als sie das Rad auf die Achse schoben, erkannten sie, dass die Narbe Schaden genommen hatte. Das Rad war lose und rutschte von der Achse.
»So kommen wir nicht weit«,
sagte Vogelsang und deutete auf ein Licht, das einen Steinwurf entfernt im Wald auszumachen war.
»Da vorne scheint ein Haus zu sein. Vielleicht kann man uns dort helfen.«
Wie sich herausstellte, stammte das Licht nicht nur von einem einzelnen Haus, sondern von einer kleinen Ansiedlung auf einer Waldlichtung. Johann erkannte drei Wohngebäude und einige Stallungen oder Schuppen. Eines der Häuser gehörte einem Köhler, dessen Meiler wie kleine Berge mitunter Kuppe aussahen und die niedrigen Gebäude überragten. Einer der Meiler war frisch mit Holz aufgeschichtet und noch nicht mit Erde und grünem Reisig bedeckt, der zweite Meiler hingegen war bereits ausgebrannt. Rauch stieg aus dem Feuerschacht in der Mitte und den Löchern in der Erdhülle, die dem Köhler dazu dienten, die Stärke des Feuers im Inneren zu beeinflussen. Und gleich hinter den Meilern befand sich eine Schmiede, die jedoch verwaist war und nicht in Betrieb schien, sowie eine Schenke, die ärmlich und wenig einladend aussah. Zum Köhler stand auf einem morschen Holzschild, das außen an dem alten Fachwerkhaus angebracht war.
Besser als nichts, sagte Vogelsang, als sie die Schenke betraten.
Da bin ich mir nicht so sicher,
erwiderte Johann und betrachtete misstrauisch das Innere und die wenigen Gäste des Schankhauses. Der Raum war dreckig und rußgeschwärzt, das Mobiliar so schäbig und heruntergekommen, dass kein normaler Reisender Lust verspürte, sich hier niederzulassen. An einem Tisch neben dem Eingang saßen drei junge Männer im Schein einer Talgkerze beim Kartenspiel und beäugten die Eintretenden wie lästiges Ungeziefer. In seinem Wamst und dem pelzbesetzten Mantelrock hätte Johann auch nicht unpassender gekleidet sein können. Während Vogelsang sich an dem Wirt hinter dem Schanktisch wandte und ihm sein Anliegen erklärte, beobachtete Johann die Kartenspieler aus dem Augenwinkel. Ihm fiel auf, dass ihre Gesichter und Hände schwarz vor Kohlenstaub waren. Vermutlich arbeiteten sie in der Köhlerei und verbrachten ihren Feierabend in der Schenke.
»Wir haben Glück im Unglück«, wandte sich Vogelsang an seinen Begleiter. »Die Schmiede ist zwar seit Jahren geschlossen, aber der Wirt sagt, wir dürfen die übrig gebliebenen Werkzeuge benutzen, um das Rad zu reparieren. Außerdem können wir hier etwas essen und sogar zu Nacht bleiben, wenn uns danach ist.«
Mir ist keineswegs danach«, antwortete Johann und folgte dem Müller nach draußen.
»Wir sollten so rasch wie möglich hier weiterfahren.«
Tatsächlich befanden sich hinter dem baufälligen Schmiedeschuppen noch allerlei Gerätschaften, wie Hammer, Zangen und Beitel, so dass es Vogelsang möglich war, das verzogene Rad ein wenig zu richten und notdürftig mit Keilen und Spangen in der Aufhängung zu befestigen. Zwar hatte die verbogene Narbe nun merklich Spiel auf der Achse und die fehlenden Speichen minderten die Belastbarkeit des Rades, doch der Fortsetzung der Reise stand nichts mehr im Wege. Allerdings war die Sonne in der Zwischenzeit untergegangen und die Fahrt durch den düsteren Wald war jetzt nicht mehr ohne Gefahr.
»Lasst uns erst mal einen Happen essen«, sagte Vogelsang und ging zurück in die Schenke. »Der Wirt sagte, seine Frau könne uns einen saftigen Wildschwanbraten zubereiten.«
Er lachte und setzte hinzu, »Hoffentlich ist es dieser Keiler, der uns diesen Schlamassel eingebrockt hatte.« Sowohl der Braten als auch das selbstgebraute Schwarzbier, das der wortkarge Wirt dazu einschenkte, mundete den beiden Männern besser als erwartet. Und auch die Gattin des Wirts unterschied sich wohltuend von den übrigen Anwesenden. Sie war eine kleine, grauhaarige Frau mit hellen Augen und besorgter, aber gutmütiger Miene. Während bei ihrem bärbeißigen Mann die Mundwinkel stets nach unten hingen, lag auf ihren Lippen ein aufmunterndes Lächeln, das zugleich ein wenig traurig wirkte. Immer wieder ging ihr Blick zu ihrem Mann, als ging es ihr nur darum, ihm alles recht und gefällig zu machen. Gleichzeitig nahm sie eine gebückte und beinahe sklavische Haltung ein. War ihr Mann jedoch nicht im Raum oder mit anderen Dingen beschäftigt, dann änderte sich ihr Verhalten und Auftreten. Sie streckte sich unmerklich, zeigte ihr trauriges Lächeln, sprach leise, aber herzlich, und strich Johann einmal sogar wie einem kleinen Kind über den Unterarm. Vielleicht hatte sie bemerkt, dass er verletzt war und wollte ihm so ihr Mitgefühl ausdrücken. Zu den drei Köhlerburschen hatte sich in der Zwischenzeit ein vierter, ebenfalls kohlenschwarzer Mann gesellt, der jedoch viel älter als die anderen war und von diesen äußerst respektvoll und beinahe ängstlich behandelt wurde.
»Das sei der alte Köhlerjäckel«,
flüsterte die Wirtin den Gästen zu
und verdrehte die Augen, als wolle sie sagen, »Nehmt euch vor ihnen in Acht.« Laut setzte sie hinzu, »Mein werter Herr Schwager!« Der Köhlerjäckel nickte und lächelte den Männern zu. Als er schließlich ans Bezahlen ging, unterlief dem Müller ein verhängnisvolles Missgeschick. Anstatt dem Wirt die passend abgezählten Münzen in die Hand zu drücken, nahm Vogelsang seinen Lederbeutel aus der Manteltasche, öffnete ihn und kramte umständlich darin herum. Johann bemerkte, dass die Köhler ihr Kartenspiel unterbrachen und interessiert zu ihrem Tisch herüberstarrten. Und dann passierte das Unglück. Vogelsang rutschte der Beutel aus den Händen, die großen Silbermünzen fielen zu Boden und kullerten über die Bretter. Zwar hatte der Müller die Taler mit Hilfe des plötzlich sehr eilfertigen Wirts bald wieder eingesammelt, doch die überraschende Bewegung am Köhlertisch war Johann nicht entgangen. Als er zu ihnen hinüberblickte, wandten sie sich ab und steckten die Köpfe zusammen.
»Wollt ihr nicht über Nacht bleiben?«
fragte der Wirt und machte einen tiefen Bückling, nachdem er ein ordentliches Trinkgeld erhalten hatte.
»Es geht auf Mitternacht zu, und der Weg durch den Wald ist doch sehr beschwerlich.«
Im Hintergrund sah Johann die Wirtin möglichst unauffällig und dennoch erkennbar mit dem Kopf schütteln. Der Wirt hatte dies bemerkt und fuhr sie unwirsch an.
»Scher dich weg, Weib!«
»Der Mond ist beinahe voll«, beeilte sich Johann einzuwenden. »Das Licht sollte reichen, es ist ja nicht mehr weit bis Altheim.«
»Wir werden den Weg schon finden.«
bestätigte Vogelsang, lachte unbeschwert und verstaute den Geldbeutel in seinem Mantel.
»Hab Dank für Speis und Trank!«
Wieder bemerkte Johann eine Bewegung am Tisch neben dem Eingang. Die Köhler erhoben sich schlagartig und wie auf einen unhörbaren Befehl hin. Da nickte der Köhlerjäckel seinem Bruder, dem Wirt, zu, und die vier Männer verließen grußlos die Schenke.
»Wir sollten schleunigst aufbrechen«,
flüsterte Johann dem Müller ins Ohr.
»Ganz eurer Meinung«,
sagte Vogelsang und rieb sich den Bauch.
»Auch wenn ich jetzt ein Verdauungsschläfchen vertragen könnte.«
Als sie zu ihrem Wagen kamen, sahen sie den alten Köhler mit einer Forke vor dem abgebrannten Meiler stehen. Wieder lächelte er und winkte ihm zu.
»Komischer Kauz«,
knurrte Vogelsang, winkte aber dennoch zurück und stieg auf den Kutschbock.
»Was macht ihr da, Johann?«
»Ich bringe das Werkzeug zurück«, antwortete Johann. Er stand in der Schmiede und steckte heimlich einen der Beitel, den sie für die Reparatur benötigt hatten, hinter seinem Gürtel. Ihm war aufgefallen, dass die drei Köhlerburschen nirgends zu sehen waren, weder vor der Schenke noch bei den Meilern oder im Köhlerhaus. Und er wollte gewappnet sein, falls ihm die Kerle wieder begegnen sollten. In der Dunkelheit kam sie nur langsam voran. Das Mondlicht drang kaum durch das dichte Laub. Sie fühlten sich wie Blinde, die sich tastend und nach Gehör voranwagten. Doch weil der Weg so tief ausgefahren war, gerieten sie nicht aus der Spur, und nach etwa einer halben Meile vernahmen sie ganz in der Nähe das Plätschern eines Baches.
»Gleich haben wir es geschafft«,
sagte der Müller erleichtert und klopfte dem anderen auf den Oberschenkel.
»Der Bach führt uns aus dem Wald und direkt nach Altheim.« Im selben Augenblick scheute das Pferd und kam schlitternd zum Stehen. Diesmal war es kein Wildschwein, das ihm vor die Hufe gelaufen war, sondern ein Mann mit kohlenschwarzem Gesicht. Er stand mitten auf dem Weg und hielt einen Knüppel oder Flegel in der Hand. Bevor der Müller reagieren konnte, hatte der Mann das Pferd an der Kandare genommen und ein zweiter Mann sprang von einem Ast aus in den hinteren Teil des Wagens. Mit einer blitzschnellen Bewegung zückte er ein Messer, riss mit der anderen Hand den Kopf des überraschten Müllers zur Seite und schnitt ihm die Gurgel durch. Johann war wie behext. Er sah nur Schemen und Umrisse und hörte das seltsame Gurgeln und tonlose Keuchen und Wehren des Müllers. Wie gefesselt starrte Johann auf den unter Zuckungen sterbenden Mann und war nicht in der Lage, sich zu rühren. Er begriff nicht, was vor sich ging, obwohl er doch die ganze Zeit nichts anderes befürchtet hatte. Erst als ihn ein dritter Mann seitlich vom Kutschbock zehren wollte und ihn grob an der linken Schulter fasste, schrie Johann auf und setzte sich zur Wehr. Der Schmerz hatte ihn aus der Lähmung befreit. Einer Raserei trat und schlug er nun um sich und konnte den Angreifer mit einem heftigen Tritt gegen den Unterkiefer außer Gefecht setzen. Der Mann im Wagen hatte inzwischen den Mantel des toten Müllers durchsucht und den Beutel mit dem Silbergeld gefunden. Er grinste,
wollte es einstecken und erstarrte mitten in der Bewegung. Johann hatte ihn dem Beitel von unten bis zum Anschlag in den Leib gestoßen. Entsetzt starrte der Köhlerbursche auf den Holzgriff, der aus seinem Bauch ragte, machte einen Schritt nach hinten und kippte von Wagen. Den Geldbeutel hatte er vorher fallen lassen.
»Hü!«
Johann ergriff die Zügel und knallte sie auf die Kruppe des Pferdes, das einen plötzlichen Satz nach vorne machte und den Mann auf dem Weg zwang, beiseite zu springen. Der Wagen setzte sich nur langsam in Bewegung. Der Mann holte mit dem Knüppel weit aus, doch Johann griff nach der Peitsche und zog sie dem Kerl durchs Gesicht. Vor Schmerz gekrümmt ließ er von dem Wagen ab.
»Los, Schwarzer!«
rief Johann und drosch mit den Zügeln auf das Pferd ein. Die Kutsche nahm rasch Fahrt auf, schlingerte in den ausgefahrenen Spuren und kippte beinahe um. Heinrich Vogelsang sackte nach vorne, verharrte einen Moment wie in Gebetsstellung, fiel dann seitlich vom Kutschbock und blieb wie die drei vor Schmerz winselnden und fluchenden Köhlerburschen im Wald von Altheim zurück.
»Warum? Mein Gott!«
schrie Johann in den Nachthimmel, während die Kutsche den Waldrand erreichte, und die Tränen schossen ihm aus den Augen. Er begriff nicht, warum der Herr im Himmel so etwas zulassen konnte. Was der Sinn dieser unnützen Prüfung war. Manchmal zweifelte Johann, dass Gott wusste, was er tat. Doch dann hatte Johann den Wald und die Räuber hinter sich gelassen und fuhr rumpelnd an die angrenzende, mondbeschienene Heide. Sein Blick fiel auf den Geldbeutel, den der Köhlerbursche im Wagen verloren hatte, und auf Heinrich Vogelsangs Reisetasche, darin das Sendschreiben des Bischofs. Er kenne niemanden in Albeck, hatte Vogelsang gesagt, und wäre noch niemals dort gewesen. Das Schreiben des Bischofs wies den Besitzer des Papiers als Müller Heinrich Vogelsang aus, und die blutbefleckten Silbertaler erschienen Johann plötzlich in einem anderen Licht.
»Hü!«
rief Johann und knallte mit der Peitsche.
»Auf nach Holland!«
Sie hörten »Der Hinterhalt« von Manni Beckmann, gelesen von Matthias Ubert. Dieser monatliche Gratis-Download ist ein Service von Jokers, wo kluge Leute Bücher kaufen.